Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Harte Schale, weicher Kern. Muscheln in Nord- und Ostsee sind heute unser Thema. Die kleinen Tiere mit der Kalkschale sind ja ein begehrtes Souvenir vom Sommerurlaub am Meer. Sie können aber noch so viel mehr als nur gut aussehen. Was? Das verraten wir Ihnen in dieser Sendung. Das Hamburger Hafenkonzert mit seiner 3294. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin Moin. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Farben, in klein und groß, in schwarz, weiß oder bunt. Bei einem Strandspaziergang ist das Bücken nach einer hübschen Muschel im Sand schon fast ein Automatismus. Schnell sind die Taschen vollgesammelt, vor allem Kinder lieben das. Carina Hoffmann-Wülfing mit einer kleinen Muschelkunde für unsere heimischen Arten.
Blaue Miesmuscheln, Herzmuscheln und Schwertmuscheln. Die Schutzstation Wattenmeer und das Nationalparkamt Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer widmen ein ganzes Themenjahr diesen spannenden Tieren. 2018 ist das Muschel- und Schneckenjahr. Rainer Borcherding ist Muschelexperte an der Schutzstation Wattenmeer in Husum.
Muscheln sind eine ganz zentrale Tiergruppe hier, weil sie viel Biomasse erzeugen. Das heißt, sie filtern viel Plankton, wandeln das in Körpermasse um und sie sind dann selber ganz wichtiges Futter, vor allem für Vögel, aber auch für Krebse und Seesterne. Das heißt, sie sind berufsmäßige Opfer sozusagen und sie wachsen aber eben sehr schnell immer nach und darum haben sie eine große ökologische Rolle. Und dadurch, dass sie das Wasser immer filtern, haben sie auch einen großen Einfluss auf die Wasserqualität der Nordsee. Muscheln ernähren sich von allem, was so verdaulich im Wasser rumschwimmt. Und eine Miesmuschel filtert am Tag etwa 10 bis 20 Liter Wasser, eine große Auster schafft pro Stunde sogar 20 Liter. Man sagt, dass das gesamte Wasservolumen des Wattenmeeres jede Woche einmal von den Muscheln gefiltert wird.
Am Strand liegen aber nicht nur allerlei Muschelschalen, sondern auch Schneckengehäuse. Nicht immer ist es leicht, Schnecken und Muscheln voneinander zu unterscheiden.
Eine Muschel hat zwei Schalenklappen und eine Schnecke hat ein Gehäuse, was meistens auch gedreht ist. Das heißt, wo man so sagt, Rauschmuschel, was man ans Ohr hält, das ist immer eine Schnecke.
Weltweit gibt es 100.000 Muschelarten, aber nur 15 Arten leben im Wattenmeer. Am häufigsten sind die blauen Miesmuscheln und die weißen Herzmuscheln. Nicht nur Muscheln sammeln, auch essen. Viele Menschen schätzen Muscheln als Delikatesse.
Also wir haben eine Art, die heißt Pfeffermuschel und das heißt, die schmeckt wohl scharf. Das habe ich selber aber auch noch nicht probiert. Eigentlich kann man alle unsere Muschelarten essen. Man nutzt allerdings kommerziell nur die Miesmuschel und die Herzmuschel, wobei die Herzmuschel in Deutschland auch nicht mehr gefischt wird, weil die aus dem Wattenmeerboden raus geschürft werden muss. Und das ist wegen der starken Schäden für den Meeresboden schon seit über 20 Jahren bei uns verboten.
Muscheln leben eingegraben im Sand oder sitzen fest auf Steinen oder anderen harten Untergründen. Sie fressen, indem sie das Wasser durch ihre Kiemen filtrieren. Sie können dabei ganz genau unterscheiden, was ihnen schmeckt und was nicht.
Muscheln sind fast alles Filtrierer. Das heißt, sie brauchen Plankton und dann brauchen sie natürlich ein bisschen Sauerstoff. Beides bekommen sie, indem sie Meerwasser einfach einschlürfen. Sie haben auf ihren Kiemen kleine Flimmerhärchen und damit pumpen sie Wasser in ihre Schale rein, atmen daraus den Sauerstoff und filtern das Plankton heraus. Auf den Kiemen der Muscheln sitzen kleine Flimmerhaare und auch Sinneszellen. Und wenn dann winzig kleine Partikelchen mit dem Wasser reinkommen, können die Flimmerhärchen sofort entscheiden, ist es fressbar oder nicht. Was fressbar ist, wird auf den Kiemen Richtung Mundöffnung durchgereicht. Was nicht fressbar ist, wird gleich Richtung Ausgang transportiert. Und Tonpartikelchen, die werden dann als sogenannter Scheinkot von der Muschel direkt wieder rausgespült. Da kann sie also fein unterscheiden zwischen verdaulichen und unverdaulichen Teilen.
Dieses glibberige Etwas in der Schale ist tatsächlich ein komplexes Wesen. Es hat sogar einen Fuß. Er ist eine kleine zungenartige Lasche, die Muschel bei Bedarf zwischen den Muschelhälften rausstreckt.
Muscheln haben auch manchmal Lebenssituationen, in denen sie sich wegbewegen müssen. Dafür haben sie ihren Fuß. Das ist so ein zungenförmiges Organ, was sie aus dem Schalenspalt rausstrecken können. Und die Miesmuschel hat in ihrem Fuß eine Klebedrüse und damit kann sie sich dann anseilen wie so ein Bergsteiger. Es ist artweise sehr verschieden, was die mit dem Fuß machen.
Dabei ist das Wattenmeer eine wirkliche Herausforderung für die Muscheln. Ein Lebensraum der Extreme. Die Tiere müssen mit trockenen Zeiten bei Ebbe ebenso zurechtkommen wie mit starken Strömungen und Flut. Im Winter gefriert bei Ebbe der Meeresboden. Ein sehr seltenes Phänomen für Meerestiere weltweit.
Ja, der Winter ist eine Herausforderung für Wirbellose, weil sie immer langsamer werden. Je kälter es ist, desto langsamer laufen die Stoffwechselabläufe, aber auch die Bewegungen. Und die meisten reichern einfach Frostschutzmittel in ihrer Körperflüssigkeit an. Und dann gefriert das Wasser in den Zellzwischenräumen, während das Zellinnere halt durch Frostschutzmittel geschützt ist. Und dann ist die Muschel also innerlich wirklich erstmal gefroren, aber die Zellen leben trotzdem weiter. Und wenn das Eis wieder taut, dann wird sie wieder munter.
Muscheln, faszinierende und leistungsstarke, oft aber auch unterschätzte Lebewesen. Carina Hoffmann-Wülfing war das. Das Wattenmeer der Nordsee. Einzigartig, wunderschön, aber auch empfindlich. Ein Ort, der besonderen Schutzes bedarf. Um diesen Schutz zu gewährleisten, wurde das Wattenmeer 1985 zum Schutzgebiet erklärt, dem Nationalpark Wattenmeer. Dieses Jahr hat sich die Nationalparkverwaltung von Schleswig-Holstein etwas Besonderes ausgedacht. Ein Themenjahr zu Muscheln und Schnecken im Watt. Kerstin von Stürmer weiß mehr.
Jeden Monat gibt es eine Schnecke oder Muschel des Monats. Im Januar ist es die gefrorene Kreiselschnecke. Silke Alborn von der Nationalparkverwaltung in Tönning zu den geplanten Veranstaltungen.
Zuerst einmal sind wir momentan dabei, einige neue Infomaterialien zu erstellen, zum Beispiel ein großes Poster zu den häufigsten Muscheln und Schnecken hier bei uns im Nationalpark oder eine Broschüre, die das Leben dieser Tiere auch so ein bisschen erläutert. Und wir werden zum Beispiel am 22. Februar im Multima Watt Forum einen großen Eröffnungsvortrag haben. Also da wird es eine Vielzahl von spannenden Veranstaltungen geben, die wir nach und nach bekannt geben werden.
Muscheln und Schnecken gehören zusammen zu den Weichtieren, den Mollusken. Alborn erklärt den Unterschied zwischen den zwei verwandten Tiergruppen, den Weichtieren mit harter Schale.
Schnecken bestehen immer aus zwei Schalenhälften. Also manchmal findet man zwar nur eine, aber dann sieht man immer, dass ein Stück fehlt. Während eine Schnecke immer ein Gehäuse hat. Und so wie wir es kennen, ist es halt auch meistens gewunden. Nicht immer, aber Schnecken haben ein Gehäuse und Muscheln bestehen aus zwei Schalen.
Das Wattenmeer befindet sich im Wandel. Weltweit erhöht sich die Wassertemperatur der Meere, auch im Wattenmeer. Meer und andere Arten siedeln sich dadurch an. Wie viele verschiedene Arten hier gerade genau leben, das kann Silke Alborn gar nicht sagen.
Wir haben mittlerweile viele Muscheln und Schneckenarten, die relativ neu im Wattenmeer sind. Das hat teilweise mit dem Klimawandel zu tun. Und zum Beispiel bei den Muscheln ist es jetzt nicht unbedingt Klimawandel, aber da ist es auch, dass viele Muschelarten eingeschleppt wurden ins Wattenmeer. Und das ist in der Vergangenheit häufig in Ballastwasser passiert. Und da haben wir halt viele Arten von, die halt, ich sag mal grob, in den letzten 100 Jahren eingeschleppt wurden.
Der Klimawandel und mit ihm die Meereserwärmung haben einen großen Einfluss auf das Ökosystem Wattenmeer und damit auch auf Muscheln und Vögel.
Dadurch, dass sich das Meer erwärmt, breitet sich ja auch sozusagen die Menge des Wassers aus und das Wattenmeer wird langfristig viel häufiger überflutet und länger überflutet sein. Also was sich zum Beispiel darauf auswirkt, dass die Vögel viel weniger Zeit haben zu fressen. Wenn die Wattflächen nicht frei fallen, dann wird es für die vielleicht auch schwieriger werden. Aber was wir jetzt schon unmittelbar bemerken, also auch gerade was Muscheln, Schnecken, Fische im Wasser und so weiter angeht, dass sich die Artenzusammensetzung verändert.
Die Erinnerung an den letzten Urlaub am Meer nehmen sich viele mit nach Hause, in Form eines Schneckengehäuses, weil man darin das Meerrauschen hört. Leider ist das eine Illusion, erklärt Alborn.
Das ist eine sehr schöne Geschichte, dass wenn man sich ein großes Schneckenhaus ans Ohr hält, dass man dann das Meeresrauschen hört. Aber es ist leider eher das eigene Blut, was im Körper pulsiert, was man da hört. Aber ich finde die Vorstellung des Meeresrauschens ja auch viel schöner.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Muschelfischerei in der Nordsee hat eine lange Tradition. Über Jahrhunderte konnten dort nicht nur Miesmuscheln, sondern auch die sogenannten europäischen Austern geerntet werden. Vor allem letztere galten unter Feinschmeckern als besondere Delikatesse und brachten den Fischern viel Geld ein. Eine Tatsache, die dazu führte, dass die europäische Auster durch Überfischung nahezu ausgerottet wurde. Ihren Lebensraum hat inzwischen eine verwandte Austernart eingenommen, die pazifische Auster. Carina Hoffmann-Wülfing.
Mitte des 20. Jahrhunderts war die heimische europäische Auster verschwunden. Sylter Austernfischer siedelten im Jahr 1986 vor Sylt eine verwandte Art, die pazifische Auster, im Wattenmeer an. Die Fischer waren damals im guten Glauben, dass die Larven die kalten Winter nicht überleben würden. Aber weit gefehlt. Das Nordseewasser war wärmer als erwartet. Die Larven der pazifischen Austern entkamen aus der Muschelfarm und verteilten sich im Wattenmeer. Sie wuchsen auch auf Miesmuschelbänken. Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer zu der invasiven Auster.
Die Pazifikauster ist bei uns im Wattenmeer die dramatischste invasive Art, weil sie große Austernbänke bildet, weil sie der heimischen Miesmuschel Konkurrenz macht und weil sie blöderweise nicht fressbar ist. Für unsere heimischen Tiere hier, weder die Möwen kriegen sie auf, noch die Wartvögel kriegen sie auf, noch die Krebse oder die Seesterne. Das heißt, die Pazifikauster ist eine ökologische Sackgasse, so wie sie sich jetzt hier im Wattenmeer ausgebreitet hat. Sie bedeckt aber große Flächen, sie zerschneidet den Wattwanderern die Füße, wenn man drauf tritt. Und eben solche auffälligen Neozoen, die bezeichnet man als invasiv.
Miesmuscheln und Austern sind die einzigen Muscheln im Wattenmeer, die auf dem Meeresboden leben und nicht etwa im Sand. Sie konkurrieren um den gleichen Lebensraum. Silke Alborn von der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
Langfristig weiß man das noch gar nicht genau, wie sich die pazifische Auster auf das Wattenmeer auswirkt. Und wie die sich dann mit der Miesmuschel verträgt, das muss man sehen. Also die sind die beiden einzigen Muschelarten, die hier auf dem Wattboden leben, im Vergleich zu den anderen Muschelarten, die eingegraben sind. Und deswegen gibt es da halt natürlich auch eine Wechselwirkung zwischen den beiden Arten. Aber da muss man wirklich langfristig gucken, wie die sich miteinander vertragen.
Miesmuschelfressende Vögel wie Austernfischer, Knutz oder Eiderenten haben es nun schwerer genug zum Fressen zu finden. Die dicken Schalen der Austern können sie nicht knacken und an die fressbaren Miesmuscheln kommen sie nicht mehr so gut heran. Laut Alborn sind die Austernfischer auch heute noch die Sorgenkinder der Naturschützer.
Der Austernfischer ist so ein bisschen unser Problemkind in den letzten Jahren. Die Bestände gehen ganz stark zurück. Man weiß noch nicht genau, woran es liegt. Da gibt es verschiedene Forschungsprojekte zu. Eigentlich sollte man ja meinen, dass die Austernfischer vielleicht ganz gut auf sich wandelnde Umweltbedingungen reagieren können, weil einige von ihnen sind auf Würmer spezialisiert, andere auf Muscheln. Aber wir wissen leider nicht genau, warum der Austernfischer sich nicht so gut entwickelt, sondern dass die Bestandszahlen eher zurückgehen.
Heute leben die pazifischen Austern auf hektargroßen Flächen mit teilweise 2000 Tieren pro Quadratmeter. Diese Austernriffe sind nun Lebensraum für neue, eingewanderte Arten, wie der japanische Bärentang und asiatische Gespensterkrebs. Aber die europäische Auster sitzt immer noch in den Herzen der Menschen. Man möchte versuchen, dass sie in der Nordsee wieder heimisch wird. Alborn zu den zwei Wiederansiedlungsprojekten des Bundesamtes für Naturschutz, Restore und Nora.
Da ist es ja interessant, jetzt rauszufinden, sind die Bedingungen trotzdem noch so, dass die Auster sich hier auch wieder ansiedeln könnte? Wie würde sie mit der pazifischen Auster in Wechselwirkung stehen? Da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Das Projekt Restore startete im April 2016. Zusätzlich wurde im November letzten Jahres das Netzwerk Nora zwischen Naturschützern, Wissenschaftlern und Austernfarmern geknüpft. Rainer Borcherding.
Bei der Wiederansiedlung, die vom Bundesamt für Naturschutz gemacht wird oder gerade angeschoben wird, ist halt die spannende Frage, wie kann man die Auster in solchen großen Wassertiefen ansiedeln, wo sie eben mal vorkam. Aber anscheinend nur bei uns ging sie so tief runter und jetzt weiß man noch nicht eben, wie man in solchen großen Tiefen Wiederansiedlungsprojekte macht, weil noch niemand auf der Welt Austern in mehr als 20 Metern Tiefe ansiedeln wollte.
Carina Hoffmann-Wülfing über die pazifische Auster und die Bemühungen der Forscher, auch die europäische Art wieder anzusiedeln. Und wenn Sie sich fragen, warum Sie am Strand nur selten die Schalen pazifischer Austern finden, viele der Mitte der 80er hier heimisch gewordenen Exemplare leben noch. Erst in den nächsten Jahren wird damit gerechnet, dass vermehrt Schalen verstorbener Tiere an die Strände gespült werden. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und so lecker sie auf dem Tisch sein mag, in schönem Weißweinsud oder roh frisch aus dem Meer mit etwas Zitrone und dazu ein trockener Weißwein, die Muschel kitzelt nicht nur den Gaumen, sondern auch die Fantasie der Menschen. In der bildenden Kunst, in der Literatur und sogar im Kino haben Künstler sich durch die Muschel inspirieren lassen. Man findet sie genauso bei James Bond wie im Louvre in Paris. Jens Büchsenmann war auf der Suche und ist auf allerlei Kurioses gestoßen.
Für Kinder sind sie ein wahres Wunder.
Führe sie ans Ohr. Was du hörst, ist wenig mehr als nichts. Ein leises Rauschen in ihrer Wölbung.
Der ganze Ozean eingefangen in einem kunstvoll geformten Stück Kalk. Im Lied der Muschel macht Autor Rudolf Hagelstange das, was zu unser aller Kindheitserinnerungen gehört, so wie dieser Pinguin von der Augsburger Puppenkiste, der einem melancholischen Seeelefanten seinen Kummer klagt.
Ich bin traurig, weil ich keine Mopfel habe und darum möchte ich jetzt bei dir ein bisschen singen.
Besungen wurden sie immer schon, ganz früh in der bildenden Kunst. Sandro Botticelli, er lässt seine Venus, nach dem griechischen Namen Aphrodite, die Schaumgeborene einer Jakobsmuschel entsteigen, als Inbegriff von Reinheit und Schönheit. Erotisch aufgeladen natürlich. Venus. Popstar Lady Gaga hat sich in den Uffizien von Rom inspirieren lassen. Und für das Video ein Bikini aus, ja tatsächlich aus Jakobsmuscheln angelegt. Symbol der Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Die flache, großflächige Muschel wird uns noch häufiger begegnen. Denn die Kirchen und Kunstmuseen der Welt sind voller Muscheln bzw. Meeresschnecken wie die Kaurimuschel, über die der, hörbar aus Hamburg stammende Journalist Erich Lüth schreibt, was er einst in der Finanzzeitschrift Die Bank gelesen hatte, einen Artikel über die Kaurimuschel als zentralafrikanische Naturwährung.
Dass der Welthafen Hamburg ab 1844 der Kauri-Währung einen großen Teil seines Aufstiegs und seines Reichtums verdankt.
Erst recht von den Perlen, die in ihrem Innern verborgen sind, ebenso schön wie geheimnisvoll.
In jeder verschlossenen Auster verbirgt sich auch eine Perle. Und diese Perle, die man nur erschließen muss, nennen wir mal Öffentlichkeit. Und wir wissen, dass ohne eine funktionierende Öffentlichkeit es auch keine funktionierende Demokratie gibt.
Sagt der Laudator und überreicht Otto Schily den von Journalisten verliehenen Preis der verschlossenen Auster. Spott und Mahnung zugleich. Für den früheren Bundesinnenminister eher Bestätigung seines Charakters.
Es soll sich um eine Tierart handeln, die jede Beweglichkeit eingebüßt hat und sie soll auch ziemlich schweigsam sein. Insofern stimmt das wohl.
Dabei können diese Geheimnisse durchaus reizvoll sein, wie die symbolhaft aufgeladene Schönheit der Muschel. Von Botticelli war ja schon die Rede. Denn die berühmte Filmszene, die als direktes Zitat auf Botticellis Venus gilt, ist von 1962. James Bond jagt Dr. No. Die Szene, in der Ursula Andress im gelben Bikini aus dem Wasser steigt, ein Klassiker der Filmgeschichte. Man sollte sie sich nochmal genau ansehen und anhören. 007, unter einer Palme versteckt, sieht die Blonde, die Schaumgeborene, aus dem Wasser steigen und reagiert ganz gentleman.
Who is that?
Wer ist da? Erschrickt sich Honey Ryder. Die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress wurde weltberühmt in der Rolle. So sehr, dass man neben dem Bikini im Gegenlicht fast die großen Muscheln in ihrer Hand vergisst. In der deutschen Version des Films hört sich das so an. Weniger gentlemanlike, Bond, James Bond, das Klischee.
Suchen Sie Muscheln?
Nein, hübsche Mädchen.
Bleiben Sie, wo Sie sind.
Oh, Sie werden sich doch nicht an einem wehrlosen Mann vergreifen wollen, schöne Unbekannte.
Alles erfunden, aber die Szene ist Kult geblieben. Und noch eine bekannte Muschelszene im Film Manche mögen's heiß von Billy Wilder. Tony Curtis und Marilyn Monroe am Strand von Florida.
Sie sammeln Muscheln?
Ja, genau wie mein Vater und mein Großvater. Wir haben eine Leidenschaft für Muscheln. Deshalb haben wir sie auch zu unserem Firmenzeichen gemacht.
Schellöl?
Bitte keinen Namen. Nennen Sie mich einfach Junior.
Auch dieser Flirt ist in die Filmgeschichte eingegangen. Sicher auch, weil Tony Curtis nicht gelispelt hat wie der traurige Pinguin aus Augsburg.
Zu Hause sind unsere heimischen Muscheln in Nord- und Ostsee. In Hamburg findet man sie zum Beispiel bei Hummer Petersen am Fischmarkt. Das Unternehmen handelt mit Krusten- und Schalentieren aus aller Welt, mit Austern, Hummern, Langusten und Edelkrebsen, aber eben auch mit Miesmuscheln aus der Nordsee. Petra Vollquarzen.
Große Elbstraße, nicht weit vom Fischmarkt. Vorn im Gebäude ist das Bistro, dahinter der Großhandel von Hummer Petersen. In den Kisten im Kühlhaus liegt alles Mögliche, das die Weltmeere so hergeben.
Also hier haben wir zum Beispiel Kabeljau oder auch Skrei, jetzt ist ja Skrei-Zeit. Dann haben wir ein Stück weiter daneben haben wir Seeteufel, dänische Seezungen, Steinbutt, Dann haben wir von den Färöer-Inseln unseren Lachs, Pulpo aus Marokko, Thunfisch aus Indonesien.
Und Muscheln aus der Nordsee. Karl Niehusen, zusammen mit seinem Vater, Geschäftsführer bei Hummer Petersen, zeigt ein Netz mit Miesmuscheln.
Genau, das sind jetzt dänische Muscheln von der Region Röm. Damit haben wir eigentlich die besten Erfahrungen. Das ist der kürzeste Weg hierher. Also diese Muscheln sind ja gezüchtet. Das sind ja Zuchtbänke. Das sind so Netze, wo dann Seile runterhängen. Und an diesen Seilen sind diese Setzlinge dran. Und da wachsen dann diese Muscheln dran, an diesen Seilen.
Die Muscheln werden täglich nach Hamburg geliefert. Manchmal kommen Privatkunden vorbei. Hauptabnehmer aber sind Gaststätten und Hotels. 4,50 Euro kostet ein Kilo Netz Muscheln zurzeit. Wobei im Netz mehr ist als ein Kilo.
Man hat ja immer so einen gewissen Bruch bei Muscheln. Das lässt sich nicht ausschließen, egal ob man die jetzt in so einer Schutzatmosphäre, in so einem Vakuumpaket kauft oder im Netz. Und deswegen ist es bei unseren Kilobeuteln immer so, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz auf unserer Waage. Sehen Sie mal, da haben Sie 1,6 Kilo in so einem Beutel. Wenn Sie das kaufen, berechne ich Ihnen ein Kilo. Also da liegt dann am Ende der Hund begraben. Kauft man ein Kilo und hat dann aber 20% Ausschuss oder kauft man sowas hier, gibt ein bisschen mehr Geld aus auch dafür im Kilopreis, aber man hat dann effektiv auch wirklich das, was man braucht.
Die Muscheln sind so sortiert, dass alle in etwa gleich groß sind. Wie man nun erkennt, dass die Ware frisch und in Ordnung ist.
Erstmal, sie müssen zu sein, wobei auch da manchmal eine Muschel auf ist, die dann aber auch dann wieder zugehen kann. Also man kann sie mal drücken, wenn die sich danach wieder schließen, dann weiß man, okay, die lebt noch, die zuckt noch. Dann kann man sie nehmen, ansonsten aussortieren. Sie dürfen nicht zu trocken sein. Also wenn die schon so arg trocken ist, ist immer so ein Zeichen, na, die sind nicht feucht genug gelagert worden. Zu müssen sie sein und sie dürfen nicht riechen.
Wie hoch genau der Fleischanteil im Innern ist, kann auch der Händler nicht sagen. Richtig gelagert halten sich die Muscheln durchaus ein paar Tage.
Es ist zwar ein zu verbrauchen bis Datum manchmal drauf bei Muscheln. Meistens hat man nur ein gepackt am Datum drauf, weil man kann ja natürlich bei dem lebenden Tier schlecht sagen, mindesthaltbar bis. Wichtig ist, kühl zu lagern, sehr, sehr feucht zu lagern, also immer so einen feuchten Tuch einzuwickeln. Und dann kann man die teilweise wirklich locker bis zu 1,5 Wochen auch im Kühlschrank lagern, im Gemüsefach mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Generell rate ich immer in einem Haushalt, gerade in einem Kühlschrank, der oft auf und zu geht. So nach 3 Tagen sollte man das dann schon verzehrt haben.
Karl Niehusen empfiehlt auch, darauf zu achten, wo man seine Muscheln kauft.
Ich würde Muscheln immer bei einem lokalen Fischhändler kaufen. Ich würde eher davon abraten, das in irgendwelchen großen Supermärkten oder sowas zu kaufen, abgepackt oder auch generell auch TK, würde ich nicht machen. Gehen Sie zum Fischeinzelhändler, die kaufen die meistens täglich, weil die selber auch nicht drauf sitzen bleiben wollen. Da können Sie sich immer sein, dass Sie da frische Muscheln kriegen.
Und was ist nun mit der alten Regel, dass man Muscheln nur in den Wintermonaten mit R essen sollte? Im Grunde, sagt der Händler, hat sich das mittlerweile überholt.
Damals war die Logistik ja bei weitem nicht so, wie sie heute ist, Kühltransporter etc. pp. Es gibt Muscheln das ganze Jahr. Es gibt natürlich eine Jahreszeit, wo Muscheln Milch haben. Das heißt, sprich, sie sind in Anführungszeichen schwanger. Das mögen einige Leute nicht. Aber ansonsten kann man das ganze Jahr Muscheln essen. Da sich aber immer noch alle irgendwie insgeheim daran halten, findet man kaum Muscheln in den Sommermonaten. Also wir verkaufen auch fast nichts in den Sommermonaten. Aber theoretisch, wenn man das möchte, könnte man jederzeit Muscheln bekommen. Also das ist kein Problem.
Im Kühlraum von Hummer Petersen lagern auch noch andere Muscheln. Jakobsmuscheln aus Norwegen, Venusmuscheln und natürlich Austern. Diese Muscheln mit den heimischen Miesmuscheln zu vergleichen, wäre ungerecht.
Das wäre so, als wenn ich jetzt ein Rinderfilet mit einem Birnenkompott vergleiche. Das kann man nicht.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Bei einem Strandspaziergang findet man ja so einiges. Was ist das, fragen dann gerne die Kinder und man selbst zuckt mit den Schultern. Hilfe verspricht nun, wie in so vielen anderen Bereichen, das Smartphone. Gleich 2 neue kostenlose Apps gibt es. Die sollen Ihnen beim Identifizieren Ihres Strandgutes helfen. Eine für die Nord- und eine für die Ostsee. Kerstin von Stürmer stellt Ihnen die Beach Explorer und die Baltic Explorer App vor.
Das Meer spült alles an. Algen, Seegras, Treibholz, Bernstein, uralte Fossilien und Donnerkeile, Seeigelskelette, Quallen, aber auch Müll, Tampen, Schaumstoff und natürlich Schnecken und Muscheln. Nicht immer weiß man, was man in den Händen hält. Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer hat dafür eine App entwickelt.
Mit dem Beach Explorer soll man die Möglichkeit haben, alles, was am Strand liegt, zu
identifizieren erstmal. Wir haben ja zig Muschelarten und Krebse und Schnecken und Algen und auch Strandmüll. Wir haben über 2000 verschiedene Sorten von Strandfunden darin in einem Bestimmungsschlüssel und dann kann man eben erstmal feststellen, was habe ich denn da überhaupt?
Ambitionierte Sammler haben zu Hause ein ganzes Regal voll mit Bestimmungsbüchern. Schnecken und Muscheln der Ostsee, der Nordsee, Steinfunde an den Küsten Schleswig-Holsteins, Fossilien finden und bestimmen, Seevögel im Watt und so weiter. Die Bücher werden dann zu Hause gewälzt oder im Rucksack mit an den Strand genommen. Das ist jetzt nicht mehr nötig.
Bis hin zu Seevogeleiern und Flügeln von toten Seevögeln kann man also alles bestimmen anhand eines Bildbestimmungsschlüssels. Diese Bestimmungshilfe im Beach Explorer soll es eben einem erleichtern, die Meeresfunde zu identifizieren. Früher musste man da für jede Artengruppe ein eigenes Buch haben und heute reicht eben die App.
Manchmal findet man auch Dinge, die sehr selten sind. Tiere, die durch den Zufall den Weg an unsere Strände gefunden haben. Vielleicht mit einer warmen Wasserströmung aus England oder Frankreich zu uns gekommen sind.
Wenn man dann die Strandfunde bestimmt hat, kann man sie auch melden. So kann jeder, der am Strand spazieren geht, Urlaub macht, wenn er eben irgendwas findet, was er interessant findet, kann er diese Funde in die Datenbank melden.
Von Holland bis Schweden, einmal ganz rund um Dänemark, da gilt der Beach Explorer. Für die angrenzende Ostsee gibt es dann den Baltic Explorer, der bis zur Odermündung reicht. Jeder gemeldete Fund wird auf eine Karte eingetragen. Zu der App gibt es auch eine Internetseite. Hier kann man sehen, wer was, wann und wo gefunden hat. Die Funde helfen auch der Wissenschaft.
Citizen Science nennt man das heutzutage, Bürgerwissenschaften. Denn die paar Biologen und Meeresforscher, die hier rumlaufen, die haben nicht die Zeit, um nun immer aufzuschreiben, was für Muscheln liegen da gerade am Strand. Aber wir haben Hunderttausende von Strandbesuchern und wenn nur ein paar Prozent mitmachen und ihre Beobachtungen melden, dann kriegen wir schon ein ganz prima Bild über die Verbreitung von irgendwelchen Arten in der Nordsee.
Die App hilft zudem dann, wenn man etwas gefunden hat, was man gar nicht zuordnen kann. Wer weiß schon, was Seebälle sind, die manchmal über den Strand kullern.
Seebälle sind eine ganz kuriose Sache, wenn an ganz flachen Stränden die Wellen langsam vor- und zurücklaufen und dann bestimmte fädige Sachen, wie zum Beispiel Grünalgen oder auch kleine Polypenstöckchen, in der Brandung, in diesen flachen Schwappwellen immer hin und her gerollt werden. Dann können die zu kleinen Kullern zusammengerollt werden, die dann im Laufe der Zeit immer fester werden.
Und die App hält auch viele Zusatzinformationen parat. Beispielsweise für so niedliche Tiere wie die Mausöhrchenschnecke. Sie kann man in den Salzwiesen hinter dem Strand finden, besonders gut im Winter.
Die Mausöhrchenschnecke ist eine Schneckenart, die nur in den Salzwiesen lebt. Die war vor 3-4 Jahren auch mal Schnecke des Jahres. Relativ regelmäßig hat man sie in St. Peter-Ording. Und die beste Chance ist im Winter, wenn die ersten Herbst- und Winterstürme über die Salzwiesen gegangen sind, dass man dann in den Spülsäumen oben am Deich oder so guckt. Und da sind eigentlich meistens Mausöhrchenschnecken zu finden.
Eine App zur Bestimmung für all das, was man am Strand findet, sowohl für die Nordsee als auch für die Ostsee. Sie kann für alle Smartphones kostenlos heruntergeladen werden.
Den Beach Explorer findet man im Internet einfach unter www.beachexplorer.org. Und für die Ostsee den Baltic Explorer findet man unter www.balticexplorer.org.
Kerstin von Stürmer über zwei kostenlose Apps für den Strandbesuch. Erhältlich für Android, Apple, Microsoft und auch Ubuntu-Smartphones. Einfach mal in Ihrem App-Store danach suchen. Sie hören NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert. Von den Tieren lernen. Bei der Entwicklung von neuen Verfahren oder Produkten schauen Forscher ja gerne mal, was die Natur sich so ausgedacht hat. Die Miesmuschel zum Beispiel ist in der Lage, einen besonders kräftigen Klebstoff zu produzieren, der auch unter Wasser hält. Am Bremer Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung beschäftigt man sich schon seit längerem mit dem Phänomen und versucht die außergewöhnlichen Eigenschaften des Miesmuschelklebers für Technik und Medizin nutzbar zu machen. Kerstin Burlage hat sich über den Stand der Forschungen informiert.
Am Grund der Nordsee, nicht weit von der Küste entfernt. Hier leben, wie in fast allen Küstenregionen der Welt, Tausende von Miesmuscheln. Schale an Schale kleben sie auf dem Boden, auf Felsen, an Bojen und Pfählen. Hin und wieder streckt eine der Muscheln ihren Fuß heraus. Dieser Fuß erinnert aber eher an eine lange rote Zunge und wird von der Miesmuschel so geschickt eingesetzt wie ein Werkzeug. Zack, hat sie damit einen kleinen weißen Klebstofffleck auf den Untergrund gesetzt. Daran befestigt sie binnen Sekunden einen Faden, der bis in ihr Inneres reicht. Das macht sie immer wieder, bis ein paar Dutzend Fäden sie fest mit dem Untergrund verbinden. Und die halten, teils jahrzehntelang, trotzen jeder Strömung und jeder Tide. Die Miesmuschel bei der Arbeit beobachten kann man im Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung in Bremen. Auf einem Flur steht ein Kaltwasser-Aquarium, in dem neben roten und grünen Algenbüscheln und ein paar quirligen Garnelen auch Miesmuscheln leben. Vor dem Aquarium steht Ingo Grunwald, Doktor der Biologie.
Wir lernen von den Muscheln, wie man unter Wasser kleben kann, denn viele Klebstoffe funktionieren unter Wasser nicht. Und dieses Kleben unter Wasser, das möchten wir auch nutzen für Anwendungen in der Medizin oder in der Technik.
Für die Medizin ist ein solcher Kleber interessant, weil der Mensch zum großen Teil aus Wasser besteht.
Und wenn wir am Körper kleben wollen, wenn Sie zum Beispiel eine Schnittwunde haben, ist immer Blut und Wasser und Feuchtigkeit in der Nähe. Und diese Muscheln sind in der Lage, unter Wasser zu kleben. Also könnten wir damit auch ein System herstellen, was im menschlichen Körper klebt.
Um beispielsweise Wunden nach einer Operation ganz leicht zu schließen oder um Zahnimplantate einzukleben. Das wird zwar teilweise auch jetzt schon gemacht, erklärt Ingo Grunwald, aber die Klebstoffe, die dafür benutzt werden, sind in der Regel schadstoffhaltig und vor allem halten sie nicht lange. Wie auch ein Versuch mit einer Teflonpfanne gezeigt hat, den er mit seinen Kollegen vom Fraunhofer Institut gemacht hat.
Wir haben mal ein Stück Leder nass gemacht, also ein Biomaterial, wie wir Menschen das auch haben. Und haben versucht, dieses Stück Leder mit einem Sekundenklebstoff, mit einem sogenannten Cyanacrylat, unter Wasser auf die Teflonpfanne anzukleben.
Ergebnis? Das Stück Leder fiel sofort wieder ab.
Nehmen wir jetzt aber diese Muscheln hier aus dem Aquarium, die Mytilus edulus, die blaue Muschel, die Miesmuschel, dann ist die in der Lage, innerhalb von ein paar Minuten sich auf dieser Teflonpfanne festzukleben. Und die hält. Da kann man die Pfanne über Kopf nehmen und die halten da wunderbar und fallen nicht runter.
Was da so gut hält, das weiß die Forschung schon länger, sind bestimmte Proteine. Dafür, dass sie kleben, sorgt vor allem ein besonderer Eiweißbaustein namens DOPA. Es wäre sehr aufwendig und teuer, solche Proteine künstlich herzustellen. Und mindestens genauso umständlich ist es, sie direkt aus den Schalentieren zu gewinnen. Für nur ein Gramm davon bräuchte man nämlich etwa 10.000 Muscheln. Ingo Grunwald und seine Kollegen suchen deswegen nach einer anderen Lösung. Sie wollen künstliche Klebstoffe so weiterentwickeln, dass sie möglichst nah an den chemischen Aufbau der natürlichen Muschelklebstoffe herankommen. Oder, wie der Biologe es zusammenfasst,
indem wir einen Klebstoff nehmen oder ein System, wo wir wissen, der ist biokompatibel, also verträglich für den Menschen, und machen dann nur die wichtigen Gruppen, die reaktiven Gruppen des Muschelklebstoffes an dieses Rückgrat ran und hoffen so einen sogenannten biomimetischen, also bioähnlichen Klebstoff herstellen zu können.
Der soll im Idealfall genauso toll kleben wie der Klebstoff der Muscheln und auch genauso gut verträglich sein für den Menschen. Und obendrein eben preiswert herzustellen, auch in großen Mengen. Kein leichtes Ziel, sagt der Biologe.
Das ist ein weiter Weg und da sind wir noch nicht so weit, dass wir demnächst ein fertiges Produkt haben. Das dauert also noch.
Bis dahin bleiben die kleinen blau-schwarzen Miesmuscheln die großen Vorbilder.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Aquakulturen, also Zuchtstationen für Miesmuscheln, gab es in Deutschland lange Zeit nur in der Nordsee. Dass die Miesmuschel sich aber auch in der deutschen Ostsee wohlfühlt, beweist seit einigen Jahren die Kieler Meeresfarm. Kerstin von Stürmer.
Die Kieler Förde zwischen Flensburg und Fehmarn, ein vielbefahrenes Gewässer am Rande der Ostsee. Nur etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, etwas nördlich vom Nordostseekanal, hat der Meeresbiologe Dr. Tim Stauffenberger seine einzigartige Miesmuschelfarm.
In Dänemark gibt es noch welche, die natürlich auch in der Ostsee liegen. Wenn man sich das anschaut, es gibt 8 Muschelfischer in der Nordsee in Schleswig-Holstein und eine Aquakultur, das ist meine. Die Muschelfischer machen 5.000 Tonnen pro Jahr. Ich mache 5 Tonnen pro Jahr. Ich habe einfach dieses Nischenprodukt biozertifiziert, regional direkt von hier, nachhaltig und natürlich ökologisch.
Die Muscheln wachsen nicht am Meeresboden wie normalerweise. Stauffenberger lässt sie an Leinen wachsen, die von der Oberfläche bis in 3 Meter Tiefe hängen. Das hat viele Vorteile. Der Geschäftsführer der Kieler Meeresfarm.
Ich habe eine Langleinen-Oberflächenkultur. Das ist abgeschaut, ein altes dänisches Prinzip. Das wird heute auch noch angewandt, nur sehr viel größer. Meine Farm ist 1 Hektar groß. Ich habe 8 Leinen, die an der Oberfläche hängen. Und von der Oberfläche reichen dann meine Muschelsocken, so heißen die tatsächlich, ins Wasser hinab bis auf 3 Meter. Bin also mindestens 3 bis 5 Meter immer vom Grund weg. Hat den ganz einfachen Vorteil, kein Sand.
Stauffenberger nennt seine Aquakulturanlage Farm. Hier werden Miesmuscheln zuerst ausgesät und später nach 1,5 Jahren geerntet. Dazu fährt er mit seinem Boot raus und zieht mit einem Kran die fast 50 Kilogramm schweren Miesmuschelbündel aus dem Meer.
Eine Muschelsocke, die 3 Meter lang ist, wiegt zwischen 30 bis 50 Kilogramm, wenn sie groß ist. Also sprich, wenn die Muscheln 1,5 Jahre im Wasser waren, haben wir fast 6 Zentimeter erreicht. Am Anfang, mikroskopisch klein, wiegt die Muschelsocke etwa 200 Gramm. Und deswegen packe ich Bojen dazu, damit sie an der Wasseroberfläche bleiben.
An Bord trennt eine alte dänische Sortiermaschine die großen und kleinen Muscheln voneinander.
Das ist praktisch ein kleines Förderband, über den die Muscheln laufen. Unten sind Löcher drin. Es fallen die kleinen Muscheln durch die kleinen Löcher durch und die großen Muscheln durch die großen Löcher. Und dann hat man am Ende eine Sortierung nach kleinen und großen Muscheln. Die großen kommen dann in Jutesäcke und werden verkauft. Und die kleinen kommen dann wieder zurück in die Farm.
Der Name Miesmuschel bedeutet übrigens nicht mies, also schlecht, sondern mies kommt von Moos und meint die moosig-bärtigen Fäden, mit denen sich die Miesmuscheln an festen Materialien festhalten, die Byssusfäden.
Das ist ein Proteingeflecht. Das wird mit einer Drüse ausgeschieden und damit hält es sich fest. So ähnlich wie ein Spinnenfaden und den kannst du tatsächlich auch kappen. Man kann sagen, hier, zack, weg. Sie hat einen Fuß, mit dem sie sich bewegen kann. Den streckt sie dann raus und damit robbt sie dann praktisch übers Sediment, um einen schöneren Platz zu finden und verankert sich dann wieder. Das kann sie mehrfach in ihrem Leben machen.
Kerstin von Stürmer über die erste und einzige regionale und nachhaltige Bio-Miesmuschelfarm in der deutschen Ostsee. Einfach nur glibbrig und eklig, das sagen die einen, denen wohl niemals in den Sinn kommen würde, eine Muschel zu essen. Für viele andere sind und bleiben Muscheln aber eine Delikatesse. Wie bereitet man Muscheln am besten zu? Petra Vollquarzen war in einem Hamburger Restaurant, in dem Muscheln auf der Speisekarte stehen, im Restaurant Triffig an der Holzbrücke.
Am Nikolaifleet, direkt gegenüber vom Theaterschiff, hat Oliver Triffig sein Restaurant. Die Speisekarte wechselt. Zurzeit können Gäste unter anderem Muhl Fried bestellen.
Bei uns stehen die Muscheln auf der Speisekarte ganz klassisch nach belgischer Tradition in Weißwein-Gemüsesud gedämpft. Dazu servieren wir hausgemachte Pommes und 3 verschiedene Mayonnaise.
Die Miesmuscheln holt Oliver Triffig vakuumverschweißt aus dem Kühlschrank.
Das sind Föhrer-Miesmuscheln. Die kommen aus Aquakultur in der Nordsee. Das ist zum Teil vor Föhr, aber auch vor den Niederlanden und vor der niedersächsischen Nordseeküste sind die Muschelbänke von dieser Firma anzutreffen. Kommt fast von direkt vor der Haustür.
Gereinigt und geputzt sind die Muscheln bereits. Noch eben die kaputten aussortieren und den sogenannten Bart abzupfen.
Das ist das, wo die Muscheln sich an dem Pfahl festmachen im Wasser. Hier zieht man einfach nach unten und dann kommen die Muscheln für eine kurze Zeit in kaltes Wasser. Dort schließen sich die Muscheln, die verzehrfähig sind, wieder zusammen, weil manchmal sind sie in der Packung leicht geöffnet.
Für seine Muscheln in Weißwein und Gemüsesud darf eins auf keinen Fall fehlen, Knoblauchpüree.
Man kann natürlich auch den Knoblauch einfach hacken oder durchpressen, aber hier in der Küche benutzen wir so viel Knoblauch, dass wir halt immer mit etwas Öl einfach Knoblauch püriert haben. Also ich gebe einfach etwas ganz normales Speiseöl mit in die schon gepellten Knoblauchzehen und dann halte ich da einen Stabmixer kurz rein.
Als nächstes schneidet Oliver Triffig das Gemüse, Möhren, Knollensellerie und Lauch in sehr feine Streifen.
Das ist ganz wichtig, dass sie halt dünn sind, damit sie ebenfalls in der kurzen Garzeit nicht nur garen, sondern auch das ganze Aroma an den Sud abgeben. Wenn man jetzt so fingerdicke Klötze reinmachen würde, hätte man ja kein gutes Gefühl dabei.
Dann holt er aus dem Regal den richtigen Muscheltopf.
Zum Garen der Muschel benutzen wir so Emaille-Muscheltöpfe. Das Tolle daran ist A, die leiten die Hitze unglaublich gut. Die funktionieren Gott sei Dank auch auf Induktion. Und der Deckel des Topfes ist gleichzeitig auch das, wo man hinterher, wenn man die Muscheln aus dem Topf rausfischt, die Schalen reintun kann.
Das Öl kommt in den Topf. Als nächstes das Knoblauchpüree dazu.
Wenn das Öl dann gut heiß geworden ist, aber nicht zu heiß, dass das Gemüse verbrennt, dünsten wir das Gemüse ungefähr 30-40 Sekunden lang an. So, wenn das Gemüse angeschwitzt ist, der Knoblauch kurz angeschwitzt ist, dann gibt man die geputzten, gewaschenen Muscheln dazu.
Etwa 750 Gramm rechnet Oliver Triffig, wenn er die Muscheln als Teil eines Menüs serviert.
Wenn das so ganz kurz angeschwitzt ist, das muss ja auch gar nicht lange dauern, löschen wir mit einem Schluck Pastis ab und dann gibt man ungefähr 150 Milliliter Weißwein noch dazu. Dann kommt noch dazu Thymian und ein schönes Stück Butter, ich würde mal sagen pro Portion ungefähr 35 bis 40 Gramm. Dann hat man da alles da drin, kommt der Deckel drauf.
Während die Muscheln wenige Minuten vor sich hin köcheln, noch die selbstgemachten Pommes frittieren. Die drei hausgemachten Mayonnaisen sind schon fertig.
Diese Woche sind es Zitrone mit Estragon, reduzierte rote Beete-Saft und dann haben wir noch Trüffelmayonnaise.
Gibt's was, das man falsch machen kann beim Muscheln zubereiten?
Man kann sie zu lange kochen. Wenn man einen probiert und denkt, die könnte noch, ist es wie bei Fisch fast immer, dann ist das genau richtig. Nämlich, bis man das auf dem Tisch hat. Dann zieht das noch ein bisschen nach und dann hat man nicht solche Gummikugeln da drin, sondern schöne, zarte Nussmuscheln.
So. Ein schnelles und unkompliziertes Gericht. Die Muscheln riechen herrlich und lösen sich fast wie von selbst aus der Schale. Lecker.
Also eine gute Muschel, also so wie ich sie mag, ist eigentlich eine relativ simple Sache. Man merkt schon die gute Menge Knoblauch. Das Schöne an den Muscheln von hier ist, dass sie halt wirklich sehr klein sind und sehr süß. Ja, es ist einfach köstlich. Ich würde sie nicht auf die Karte haben, weil ich sie nicht selber so gerne essen würde.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3294. Heute waren wir auf Muschelsuche in Nord- und Ostsee. Ich bin Jan Wulff, einen schönen Sonntag noch.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.